The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 14. August.
Wir müssen von jedem Rubel, den wir für die Verteidigung investieren, eine maximale Rückwirkung erreichen. Wir müssen die Infrastrukturen maximal entwickeln. Wir müssen auf eine qualitativ ganz neue Ebene der Ausstattung der Streitkräfte kommen.
Der Kreml-Chef Wladimir Putin droht gerne seinem großen Feind, dem Westen. Der Mann aus Moskau ist das Gesicht eines Landes, das mit Sicherheit nicht die wichtigste Macht des 21. Jahrhunderts ist, aber die mit Abstand komplexeste. Russland ist ein Land mit einer wechselhaften, auch schmerzhaften Geschichte, die das Land geprüft und ja, auch verwundet hat. Die Oktoberrevolution durch die Bolschewikis, Führer Lenin, der die Zaren entmachtet und die Sowjetunion gegründet hat. Dann der Zweite Weltkrieg, der Überfall durch Hitlers Wehrmacht, der 24 Millionen Russen das Leben kostete. Gefolgt von der Gewaltdiktatur des Josef Stalin, der bis heute Schreckensfigur und Mythos zugleich ist. Kommt darauf an, wen man fragt. Danach wurde die Geschichte anders, aber für die Russen nicht einfacher. Es gibt heute vier Russlands. Es gibt zum einen Russland, den ökonomischen Zwerg. Die Zwangsindustrialisierung Russlands unter Stalin ist dem Land nicht gut bekommen. Alles wurde unter seiner Regentschaft mit Gewalt nach vorne getrieben. Diese Arte-Dokumentation erklärt die Ideologie dahinter.
Es ist eine zentral gesteuerte Planwirtschaft, die mit aller Härte umgesetzt wird. Der Plan ist keine Prognose, sondern in erster Linie ein Lenkungs- und Kontrollinstrument. Im ganzen Land werden utopische Ziele vorgegeben.
Was nur leider ausblieb, ist der Wohlstand. Und auch wenn Stalin lange tot ist und die Sowjetunion auch tot ist, so ist Russland ein ökonomischer Zwerg geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt beträgt rund die Hälfte des BIP der Bundesrepublik, obwohl fast doppelt so viele Menschen in Russland leben wie bei uns. Das Land verkauft Rohstoffe, tja, und sonst kaum etwas. Der Historiker Yuval Noah Harari nennt Russland eine Tankstelle mit Atomwaffe. Dann ist da dieses zweite Russland, Russland als politischer Riese. Denn Putin hat mächtige Freunde, Xi in Peking zum Beispiel oder auch der indische Premier Modi verhalten sich freundschaftlich zu diesen wichtigen Öl- und Gaslieferanten. Das indische Fernsehen berichtet über die Freundschaft Modis zu Putin bei einem Besuch in Moskau.
Russia's President Vladimir Putin has praised the Indian Prime Minister on the sidelines of an event that he was attending in Moscow on Thursday.
In der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Ja, da sind China und Russland zusammen und sie sind zusammen mit dem Iran, mit Kasachstan, mit Usbekistan, mit Tadschikistan, mit Indien und mit Pakistan auch noch. Politisch, ökonomisch, militärisch ist man verbunden. Das Ziel all dieser munteren Staaten ist die Eindämmung des NATO-Einflusses. Es ist ein neuer Block, der dem Westen da gegenübersteht, mit Russland als wichtigem Akteur. Drittens, da gibt es noch ein Russland, und zwar das des nuklearen Provokateurs. Eine Recherche der Financial Times hat jetzt gezeigt, wie ernst Russland seine nuklearen Ambitionen nimmt. Russland trainiert nämlich, trainiert seine Marine darauf, im Fall eines Konflikts mit der NATO Ziele tief in Europa, auch in der Bundesrepublik, mit nuklearfähigen Raketen anzugreifen, wie aus den Geheimdokumenten hervorgeht, auch im Übrigen preemptive, also bevor der Westen überhaupt einen Angriff gestartet hat. Interne Karten zeigen diese Ziele in Europa. Die Präsentation wurde laut FT für russische Offiziere erstellt. Das beinhaltet laut Experten ein hohes Eskalationsrisiko. Natürlich, Putins Rede an die Nation, das war im Februar, sollte man also nicht nur als Säbelrasseln abtun.
Der Westen muss verstehen, dass wir auch einige Waffen haben. Ich habe schon einige jetzt aufgezählt, die auch Ziele auf ihrem Territorium treffen können. Und alles, was sie sich jetzt ausdenken, alles, womit sie uns einschüchtern wollen, oder die ganze Welt einschüchtern wollen, dass das alles zu einem reellen Konflikt und der Benutzung von Nuklearkräften bringt. Und das würde bedeuten, das Ende der Zivilisation. Wissen Sie, verstehen die das überhaupt nicht?
Aber es gibt auch noch ein viertes Russland, das wir nicht übersehen sollten. Die unfähige Streitmacht. Russland sieht trotz aller nuklearen Fantasien und aller politischen großen Sprüche im konventionellen Krieg gegen die Ukraine eher schwach aus. Die Informationslage ist noch diffus, aber der Angriff der Ukraine auf die russische Region Kursk scheint sehr ernst zu sein. Selbst laut russischen Behörden mussten schon 120.000 russische Bürger evakuiert werden. Das ist zweimal Marburg. Laut der Osteuropa-Expertin Ann Applebaum ist das von Ukrainern eroberte Gebiet in Russland größer als alles, was Putins Truppen in diesem Jahr in der Ukraine erobern konnten. Also Fazit, die Beurteilung der russischen Fähigkeiten entzieht sich der Eindimensionalität und damit auch dem Schwarz-Weiß-Raster der üblichen politischen Rhetorik. Der Zusammenhang zwischen konventioneller und ökonomischer Schwäche bei gleichzeitiger nuklearer Stärke und der latenten Neigung zum Abenteurertum machen Putin gefährlich. Der Westen kann die Komplexität dieser Situation weder allein politisch noch allein militärisch auflösen. Vor allem darf Europa A. nicht arrogant naiv diesem Mann im Kreml gegenübertreten und B. die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht weiter vernachlässigen. Wenn Russland vier Gesichter hat, dann dürfen wir nicht eindimensional sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht jetzt gleich mit Dr. Laura von Daniels über den überraschenden Aufstieg der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris.
Ja, ich glaube, mit dem, was sie an Popkultur schon hinter sich hat, Kamala Harris, das reicht schon für einen ganzen Wahlkampf.
Anne Schwede in New York schaut auf die Starbucks-Aktie und ihren wilden Ritt. Die französische Stadt Lyon zeigt Kreativität im Kampf gegen die Hitze und die britische Zwergmaus profitiert vom internationalen Profitennis.
We are running this campaign on behalf of all Americans. From red states to blue states, from the heartland to the coast. And when elected, we will govern on behalf of all Americans.
Rund 12 Wochen vor den US-Wahlen hat das Rennen um die Macht richtig Fahrt aufgenommen. Die Frau, die aufs Gas geht, heißt Kamala Harris. Sie, die die letzten 4 Jahre eher im Schatten von Präsident Joe Biden verbracht hat, überrascht nun auf dem politischen Parkett. Mit ihrer lockeren, positiven, zuversichtlichen Art geht sie auf Social Media viral. Videos von ihrer speziellen Lache und ihren kecken Aussagen wurden millionenfach geklickt und nicht ganz unwichtig, auch geliked. Das ist nicht nur ein Imagegewinn, das ist ein strategischer Vorteil, der sich nun auch in den Umfragen in Wählerstimmen zu übersetzen scheint. Allerdings, wenn man auf die Wahlmänner schaut, das Electoral College, das am Ende den Präsidenten oder die Präsidentin wählen wird, da liegt sie noch knapp hinter ihm, trotz ihrer rasanten Aufholjagd. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat über das Phänomen Kamala Harris und diesen Wahlkampf mit Frau Dr. Laura von Daniels gesprochen. Sie ist Forschungsgruppenleiterin Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und beschäftigt sich in Washington D.C. mit den aktuellen politischen Entwicklungen. Ihre Einschätzung der Lage hören wir genau jetzt.
Guten Tag, Dr. Laura von Daniels.
Schönen guten Tag.
Hier in Europa spürt man eine gewisse Euphorie, seitdem Joe Biden seine Präsidentschaftskandidatur für eine zweite Amtszeit aufgegeben und Kamala Harris den Vortritt gelassen hat. Spürt man diese Begeisterung, diese Aufbruchstimmung in den USA momentan?
Absolut. Ich würde sagen, man spürt sie vor allen Dingen natürlich bei den Demokraten. Und man merkt auch, wie das durch die Generationen geht in den Haushalten. Also wo einerseits vielleicht die älteren US-Bürgerinnen und US-Bürger, die Biden durchaus unterstützt haben, die müssen natürlich sich jetzt noch umgewöhnen an Kamala Harris, aber sind dazu bereit, würde ich sagen. Und die Jüngeren spricht es natürlich mehr an, sie jetzt da zu haben, auch den Tim Walz als Vizepräsidentenkandidaten. Ja, und ich glaube, es gibt allen so ein bisschen den Mut zu sagen, sie gehen jetzt noch mal raus. Also allen, die sowieso sonst auch politisch aktiv gewesen wären in früheren Wahlen. Sie gehen raus und versuchen noch Leute zu überzeugen, wählen zu gehen und ihre Stimme für die Demokraten abzugeben.
Das sind natürlich auch, wie Sie sagen, viele Demokraten, älter, jünger. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die noch unentschieden sind und noch unentschieden gewesen sind. Es gibt auch ganz viele dieser sogenannten Double Haters, also Menschen, die komplett desillusioniert waren mit der Wahl zwischen Trump und Biden, die vielleicht nach wie vor nicht so begeistert sind. Was muss Harris jetzt tun, um auch diese Menschen für sich zu gewinnen?
Also es sieht so aus, als hätte sie ganz klar die politische Kommunikation da geändert. Also Biden hat ja sehr stark das zugespitzt auf den Wahlkampf eher gegen Trump und Trump zu verhindern. Harris und Walz, die gehen jetzt sehr stark in so eine Positivkampagne hinein, versuchen das Ganze sehr dynamisch zu machen und eher so in der Tradition der Wahlkampagne von Barack Obama wieder auf Hoffnung zu setzen, auf Wechsel der Politik. Und der Slogan, der sich ja jetzt schon durchsetzt, ist dieses, nicht zurück zu verfallen in das Alte. Und damit ist die Trump-Zeit gemeint.
Das spürt man auch bei allen Auftritten von Kamala Harris jetzt, auch bei den ganzen Sticheleien, die die Trump-Kampagne gegen sie macht. Perrt es alles an ihr ab irgendwie und versucht die Aufmerksamkeit eher auf die Themen zu lenken, als auf diese Sticheleien zwischen den beiden Parteien.
Ja, ich glaube, das steht ihr auch am besten, tatsächlich da gelassen zu bleiben. Und sie hatte auch nochmal die Unterstützung jetzt durch den Vizepräsidenten, das Kandidaten, das merkt man ja. Also er steht da sehr stark hinter ihr und unterstützt sie darin, einfach diese Gelassenheit an den Tag zu legen und eher auf die positiven Botschaften jetzt sich auszurichten und die Leute da abzuholen. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, sie hat einen riesen Push bekommen durch eine Vielzahl von Faktoren. Also die Umfragen gingen schnell in ihre Richtung. Erstmal konnte sie innerhalb der Partei wahnsinnig schnell die Stimmen auf ihre Seite ziehen. Das war ja wirklich beeindruckend.
Das ging echt innerhalb von ein paar Tagen, ne? Das war unglaublich.
Ja. Das nächste, was innerhalb von ein paar Tagen passierte, waren die Wahlspenden, dass sie so erfolgreich damit ist, derzeit solche Summen einzufahren und die Trump-Kampagne damit auch zu übertreffen, in dem, was sie an Wahlspenden auf sich vereint. Ja, und dann in der Berichterstattung, klar, also man hat irgendwie das Gefühl, auch die ganze Popkultur wendet sich wieder ihr zu und tut das entweder indirekt, indem einzelne Musikerinnen oder Musiker zulassen, dass sie ihre Songs spielt auf den Wahlkampfveranstaltungen wie Beyoncé zum Beispiel. Mhm. Oder sie tun es sogar aktiv durch öffentliche Statements. Ja, ich glaube, mit dem, was sie an Popkultur schon hinter sich hat, Kamala Harris, das reicht schon für einen ganzen Wahlkampf.
Wie Sie schon erwähnt haben, haben wir bei den neuesten Umfragen, das waren, glaube ich, einige der ersten, die man seit diesem Wechsel zu Harris auch gemacht hat. Diese hat gezeigt, dass Harris in den wichtigsten Swing States vor Donald Trump liegt, was bei Joe Biden genau das Gegenteil gewesen ist. Er lag immer ein paar Prozentpunkte hinter ihm. Aber ist das nur vorübergehend, diese Euphorie, oder bleibt das auch bis zum Wahltag?
Also, dass sie in diesen drei Swing States, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, jetzt vorne liegt, der sogenannten Blue Wall, ist auf jeden Fall schon mal auch ein weiterer positiver Faktor. Trotzdem muss man natürlich sehen, dass es generell immer sowas wie eine Art Honeymoon-Effekt gibt. Also es gibt diese neue Kandidatin auch irgendwie erstmal ein neues Gesicht, auch wenn man sie schon kannte. Aber sie wird natürlich neu präsentiert jetzt auch in neuem Licht. Und das kann abebben, natürlich. Andererseits ist dieser Wahlkampf ja jetzt wahnsinnig kurz.
Ja.
Es sind ja nicht mehr viele Monate bis zur Wahl. Und wenn es ihr gelingt, diese Dynamik weiter aufrechtzuerhalten und keine größeren Fehler zu machen, dann hat sie eine sehr gute Chance darauf, die Wahl zu gewinnen.
Die Trump-Kampagne versucht sie natürlich so negativ wie möglich darzustellen. Die haben sie schon mit rassistischen Anspielungen angegriffen, versucht sie auch als verrückte Linksradikale hinzustellen. Wirkt das bei den Menschen, auch bei diesen Menschen, die eher Wähler der Mitte sind, die noch unentschieden sind? Wird das so wahrgenommen von den Menschen?
Also in den letzten zwei Wochen hatte man eher den Eindruck, dass sich Donald Trump und auch J.D. Vance da so ein bisschen die Zähne an der neuen Kandidatin ausbeißen und eine ja eigentlich politische oder persönliche Beleidigung nach der anderen aussprechen, und es verfing nicht bei den In den Umfragen konnte man das nicht sehen. Eine Sache, die jetzt aber schon so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, war diese Unruhe an den Börsen. Die Ursache lag wo ganz anders, aber plötzlich gab es Kursverfälle und Donald Trump hat es sofort genutzt, um zu sagen, dass es der Kamala Crash sei und sie sei verantwortlich für eine desaströse Lage der US-Wirtschaft. Das ist faktisch falsch. Aber Trump ist natürlich schon sehr gut darin, auch immer wieder diese Botschaften so zu setzen. Und das ist, glaube ich, das, wo man vielleicht bei den unentschiedenen Wählerinnen und Wählern am meisten nochmal mit seiner Strategie Angst zu machen, ja, wo man da die meisten Punkte holen kann, wenn man sie verunsichert. Ja, und Harris und Walz setzen dem entgegen diese Positivbotschaft. Es wird besser, es kann einen Wechsel geben. Ja, wir müssen die USA in eine Zukunft führen, die nicht dem entspricht, dem Bild, das die Republikaner oder Trump und Vance von den USA haben.
Ja, nichtsdestotrotz wird Harris als etwas liberaler wahrgenommen von den Menschen, zumindest in dieser Umfrage, die wir besprochen haben, als Joe Biden, also 42% sagen, sie sei zu liberal, verglichen mit 37%, die im letzten Oktober noch gesagt haben, dass Joe Biden zu liberal sei. Also scheinbar wird sie trotzdem so wahrgenommen, auch wenn sie versucht, ihre Standpunkte zu gewissen Themen jetzt, zum Beispiel Grenzschutz oder Fracking, etwas zu mäßigen, um zu versuchen, diese Wähler der Mitte zu erreichen. Es wird interessant zu sehen, ob das wirklich verfängt und die Leute sagen, okay, sie hat ihre Standpunkte geändert, weil die Welt hat sich inzwischen auch wieder gedreht, oder ob diese Verschiebung quasi erst so heuchlerisch wahrgenommen wird.
Ja, ich glaube, für diese Wahrnehmung von Harris als eher linke Kandidatin oder links von Joe Biden, da hat vor allen Dingen zwei Ursachen. Das eine sind politisch-kulturelle Faktoren. Sie hat sich in der Vergangenheit für mehr Umverteilung von Steuergeldern eingesetzt. Sie wollte eine Art Reichensteuer einführen und damit die Gehälter von Lehrerinnen und Lehrern aufstocken. Das waren Positionen aus dem Wahlkampf 2016. Und Trump hat natürlich ein klares Gegenmodell angeboten. Er hat ja eine riesige Steuererleichterung für besonders große Unternehmen und für Menschen mit hohen Einkommen letztlich umgesetzt 2017. Aber der zweite Punkt, aus dem Harris als links wahrgenommen wird, ist eben genau diese wirtschaftliche Umverteilung, die Rhetorik zumindest. Jetzt zeigen aber aktuelle Umfragen oder eine Umfrage zeigt, dass man erstmals auch Harris mehr Kompetenz im Wirtschaftsbereich zutraut. Und das kann natürlich schon jetzt nochmal so ein Gamechanger sein.
Und was sagen eigentlich die Republikaner zu dem Ganzen? Ich habe gesehen, es gibt auch ranghohe republikanische Abgeordnete oder auch ein Bürgermeister aus Arizona, habe ich gesehen, der sich öffentlich gegen Donald Trump und die MAGA-Bewegung ausgesprochen hat und sich auf die Seite von Kamala Harris geschlagen hat. Sind das wirklich Einzelfälle oder ist da auch etwas wie eine Bewegung weg von Trump und MAGA zu spüren?
Ja, da sieht man jetzt sicherlich was Ähnliches, was man in den vergangenen Monaten auf der Seite der Demokraten gesehen hat, nämlich die Sorge, dass der Hauptkandidat Donald Trump eher zu schlechteren Wahlergebnissen führen könnte. Also die Kandidaten, die für den Kongress antreten, fürs Repräsentantenhaus oder den Senat, mit runterziehen könnte, wenn er die Wahl verliert. Und dementsprechend macht natürlich jeder einzelne Kandidat, Kandidatin, machen jetzt die Rechnung für sich auf, ob sie sich weiter hinter Trump stellen oder versuchen, sich von ihm zu distanzieren. Und das hängt natürlich dann auch sehr stark davon ab, wie der Bundesstaat insgesamt, in welche Richtung der neigt.
Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie Ihre Zeit in Amerika noch so weitergeht, welche Gespräche Sie dort führen werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben könnten, um in den kommenden paar Monaten mehr aus meinem Heimatland zu erfahren. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt's einen Wechsel an der Führungsspitze von Starbucks, weil es zuletzt nicht so gut lief. Unsere Börsenreporterin Anne Schwed an der Wall Street hat aufgepasst, sie weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Der bisherige CEO von Starbucks soll jetzt durch Brian Nickel, den früheren Chef wiederum einer Fastfood-Kette, ersetzt werden. Anne, sag uns, wie wirkt sich das auf die Aktie und vor allem auch auf die Anleger aus?
Genau, den früheren Chef von der mexikanischen Fastfood-Kette Chipotle, um genau zu sein. Die Starbucks-Anleger waren begeistert und schickten die Starbucks-Aktie um 24,5% nach oben. Die Chipotle-Anleger fanden es aber absolut nicht cool. Da ging es für die Aktie um 7,5% nach unten. Ne? Der Führungswechsel bei Starbucks erfolgt schon nach 1,5 Jahren. Der bisherige CEO, Laxman Narasimhan, war eigentlich angetreten, um Starbucks neu zu erfinden. Das ist ihm aber offenbar nicht so gut gelungen. Seit seinem Antritt hatte die Starbucks-Aktie deutlich verloren, um mehr als 20%. Unter Brian Nickel hatte die Chipotle-Aktie hingegen 773% zugelegt. Der Rausschmiss kam tatsächlich jetzt sehr plötzlich, wenn man aber genau hinschaut, nicht von ungefähr. Vor ein paar Wochen hatte sich nämlich der aktivistische Investor Elliott Management bei Starbucks eingekauft. Und von denen hieß es jetzt, dass sie diesen Schritt und den CEO-Wechsel gutheißen. Jetzt könne Starbucks sein volles Potenzial entfalten. Also sehr wahrscheinlich wurde das aus dieser Richtung angeleiert. Da bin ich jetzt tatsächlich echt mal gespannt, wie sich der neue CEO dann so schlagen wird.
Und dann hat ja noch die amerikanische Baumarktkette Home Depot neueste Zahlen veröffentlicht. Anne, wie sehen die aus?
Ganz okay, Gabor, tatsächlich. Die Erwartungen der Analysten konnten übertroffen werden, allerdings fiel der Ausblick etwas schwach aus. Der Umsatz konnte minimal gesteigert werden, die Verkaufszahlen fielen aber um 3,3%. Ein Grund dafür sollen die hohen Zinsen sein, die auf die Konsumentennachfrage drücken. Außerdem wechseln durch die hohen Zinsen weniger Menschen ihre Immobilien und das führt zu weniger Renovationen und Umbauprojekten. Home Depot geht davon aus, dass die Verkaufszahlen in diesem Jahr um bis zu 4% fallen werden. Davor war nur von einem Rückgang von 1% ausgegangen worden. Die Anleger waren aber zufrieden. Die Aktie schloss mit einem Plus von 1,2%. Seit Jahresanfang ist sie aber nur um 1,5% im Plus und performt damit deutlich schlechter als der Markt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass das berühmte Tennisturnier von Wimbledon zur Rettung der britischen Zwergmaus beiträgt. Wie das? Ganz einfach. Für das legendäre Turnier im Juli wurden, wie jedes Jahr, sage und schreibe, 63.000 gelbe Tennisbälle eingekauft. So steht's in den offiziellen Statistiken. Aber was passiert mit diesen 63.000 gelben Tennisbällen nach dem Turnier? Na, sie werden verkauft. Sie werden weiterverarbeitet zu Bodenmaterial von Sportplätzen und manche wandern auch an britische Tierschutzorganisationen als Spende. Und diese Tierfreunde bohren dann Löcher in die gelben Bälle und hängen sie in der freien Natur an Stangen auf. Und so kann die kleine Zwergmaus sich dort einnisten und ihre Jungen kriegen und großziehen. Wegen der Landwirtschaft ist dieses winzige, aber sehr wertvolle Nagetier, das nur 6 Gramm wiegt, in seinen Lebensräumen bedroht. Und darum freuen sich die Tiere über die gelben Kugeln als neue Behausung für sich und den Nachwuchs. Die britische Zwergmaus ist quasi der größte Gewinner von Wimbledon, zumindest seit Boris Becker.
Bin ich da schon drin oder was? Das ist ja einfach.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Die Hitze in Frankreich, die geht wirklich gar nicht. Unser Nachbarland ächzt bei bis zu 40 Grad. Lyon ist besonders betroffen. Lyon ist die drittgrößte Stadt Frankreichs nach Paris und nach Marseille und vor Nizza. Sie ist bekannt für ihre herzhaften Knödelgerichte, für ihr weltberühmtes Lichterfest im Herbst und eben für diese brüllende Hitze. Die Stadt liegt in einem großen Tal, wo die Luft einfach nicht richtig zirkuliert, die Hitze staut sich und die Bürger, die leiden. Aber Gott sei Dank gibt es einen kreativen Bürgermeister. Er heißt Gregory Doucet. Und er hat schon im letzten Jahr erklärt, dass er einen Aktionsplan gegen diese Hitze hat und jetzt auch durchsetzen möchte.
On sait déjà que Lyon effectivement est l'une des villes en France, en Europe, les plus exposées au réchauffement.
Die Stadt reißt einfach den Asphalt auf, damit die Hitze nicht so gespeichert wird. Häuser werden begrünt, grün statt grau, lautet die Devise. Aber das sind langfristige Projekte. Kurzfristig hat der Bürgermeister jetzt eine schnelle Lösung auf den Weg gebracht. Er verschenkt 5000 Kinotickets an Menschen, die Sozialhilfe empfangen und in Sozialhilfeeinrichtungen leben. Gerade die Wohnblocks des sozialen Wohnungsbaus in Frankreich sind oft wenig gegen Hitze isoliert. Oder um es mit den Worten des Bürgermeisters zu sagen, vor der Hitze sind nicht alle gleich. Die Kinos dagegen sind klimatisiert, das ist der Kern seines Gedankens. Und mit Louis de Funès ist der Sommer auch wirklich einfacher zu ertragen.
Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter.
Non.
Si. Oh. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste.
Moi?
Vous?
Non.
Si.
Oh.
Oder, wenn man nicht Louis de Funès mag, schaut man La Boum, die Fete.
Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boue. Qu'est-ce que t'en penses?
Attends. Außerdem wurden im Kampf gegen diese Hitze die Öffnungszeiten der Schwimmbäder und der öffentlichen Parks verlängert. Wir lernen. Gegen die Hitze hilft vieles, aber allerbesten eben ein pragmatischer Bürgermeister mit guten Ideen. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Dreams are my reality, the only kind.